Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie irgendwann genug? Ich erinnere mich gut an einen Zeitungsartikel über den typischen Deutschen der kommenden Generation als Käufer. Der müsste in 25 Jahren, hat man errechnet, so viel einkaufen, also doppelt so viel einkaufen wie heute, wenn die Wirtschaft in jedem Jahr um 3% wachsen soll. Er bräuchte also alles doppelt. Aber wer braucht schon 2 Spielkonsolen oder 2 Laptops oder 2 Fernseher im Zimmer seines Kindes? Also müsste er als Ausgleich vielleicht 10-mal so viele Hosen haben wie heute oder 5-mal so oft ins Kino oder 10-mal so oft ins Fußballstadion gehen. Aber lernen muss er ja auch noch, der Jugendliche, der Mensch von morgen. Er soll ja schließlich fit werden für die Zukunft, in der seine Kinder dann wiederum, wenn er überhaupt noch welche haben wird, dann 4-mal so viel kaufen müssen wie er. Was also tun? Die Dinge einfach früher wegschmeißen, klar. Die Hersteller von Elektrogeräten produzieren ja heute schon so, dass die Dinger kurz nach Ablauf der Garantiefrist kaputt gehen. Ich weiß nicht, wer sich darüber gewundert hat, also ist tatsächlich so, gebe ich hiermit bekannt. Also Reparatur zu teuer, dann also wegschmeißen und neu kaufen. Oder neu kaufen, weil das Alte nicht mehr ganz aktuell, nicht mehr ganz up-to-date ist, auf dem neuesten Stand. 1 Milliarde Kilogramm Elektronikschrott wird jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Wir haben eigentlich alles und kriegen doch niemals genug. Allein im deutschen Hausmüll landen aktuell im Jahr 2017, das sind die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe, ca. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel. Das Überangebot macht es möglich. In einem großen Wernigeröder Supermarkt, habe ich gezählt, gibt es sage und schreibe 150 verschiedene Sorten Joghurt. Wer abwechslungsreich einkauft, schmeißt mehr weg und kauft noch mehr. Es gibt in Deutschland, habe ich gelesen, 360 anerkannte und eingetragene Sorten Brot. Die meisten Deutschen sind heute aber nicht so sehr mit der Sorge um das tägliche Brot beschäftigt, sondern eher damit, wie sie im Fitnessstudio die täglich Wurst und Schokolade wieder ausgleichen können. Bis zur Entdeckung der Kartoffel ernährten sich die Europäer zu 80% von Brot. Morgens, mittags, abends, Brot war der Inbegriff von Lebensmitteln, von dem, was man zum Leben braucht. Unsere Sprache weiß das noch, wenn sie von brotloser Kunst redet oder von Lohn und Brot, vom Verdienen der eigenen Brötchen, vom Brötchengeber oder vom Broterwerb. 360 Sorten Brot. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir satt geworden sind. Das Glücksgefühl von ausreichend Brot weicht bald dem unangenehmen Völlegefühl, das zwar den Hunger verdrängt, aber nicht wirklich satt macht. Der Hunger nach Leben ist geblieben, er ist größer denn je. Denn Leben ist mehr als Nahrung und Kleidung, sagt Jesus mal. Wir brauchen nicht noch mehr Brot, sondern einen, der unseren Lebenshunger stillt, bei dem wir wirklich satt werden können ohne Völlegefühl. Einen, der mehr und Größeres geben kann als Geld und Golf, als Rausch und Ruhm, als Schönheit und Schlankheit. Wer füllt dein Leben aus über den kleinen Hunger zwischendurch hinaus? Das ist die Frage für heute Morgen. Ich weiß einen, der konnte Brot vermehren. Der hat mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 satt gemacht. Und die Leute haben ihn angestaunt und angehimmelt deswegen. Sie sind ihm nachgelaufen, weil er zaubern konnte. Und viele, weil sie dachten, bei dem Rabbi, da bleibe ich, da muss ich mir meine Brötchen nicht mehr sauer verdienen. Aber Jesus selbst tritt ihnen entgegen und macht ihnen klar, wenn ihr meint, ich bin gekommen, um euer Brötchenautomat zu werden, dann will ich euch sagen, ich bin gekommen, um euren Lebenshunger zu stillen. Und daraus ergibt sich aus dieser Rede ein langes Zwiegespräch zwischen Jesus und den Leuten, die dabei sind, und ziemlich zum Ende dieses sehr herausfordernden Gespräches im Johannesevangelium sagt Jesus einige kurze, kernige Sätze, die sind heute der Predigttext. Ich lese für alle, die mitlesen wollen, aus Johannes 6, ab Vers 47. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nee, das ist gar nicht der richtige Vers. Aber habe ich schon eine Brille auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Das ist das Brot, was vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wir beten, Herr, dein Wort ist meine Speise, so oft es zu mir kam. Heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Rede hinein in unser Leben durch dein Wort. Amen. Ein erster von drei Gedanken zu diesem Text. Wer glaubt, bleibt ewig. Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ihr Lieben, geliebt und unvergessen, so steht es auf zahlreichen Grabsteinen und in unzähligen, über unzähligen Annoncen in der Zeitung. Und natürlich ist es schön, an die zu denken und sie nicht zu vergessen, die uns geprägt haben, die vor uns waren, mit denen wir einen Teil unseres Lebens verbracht haben. Und doch bleibt es nur ein Wunsch, denn wohl niemandem von uns wird jemals ein Denkmal gesetzt werden, keine Straße wird nach uns benannt, keine Schule und aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein chemisches Element. Vielleicht, wenn du einen Partner hast, der Meteorologe ist, noch irgendein Wirbelsturm oder so, aber... Und wenn doch, so wird man zwar etwas von dir wissen, was wir entdeckt oder geschaffen oder getan haben, aber doch nicht wirklich uns. Vielleicht gibt es uns in 200 Jahren noch, wenn unsere Ur-Ur-Urenkel einmal ihren Stammbaum erforschen und auf unseren Namen stoßen. Unsere Lebenszeit, mag sie nun kurz oder lang sein, ist doch nur ein Federstrich in der Geschichte. Ein Augenaufschlag in der Ewigkeit. Manchmal schockt es uns, wie schnell mancher vergessen ist, und wir meinen, wenn wir nicht an ihn denken, dann denkt wohl niemand an ihn. Doch was Jesus hier sagt, ist atemberaubend anders. Er sagt, Gott vergisst seine Kinder nicht. Wer glaubt, hat das ewige Leben, sagt er. Er will sagen, wer sich mit dem ewigen Gott verbindet, bleibt bei ihm ewig aufgehoben. Der Verbrecher fiel mir ein, der neben Jesus am Kreuz hängt. Und der nur eine einzige Bitte an Jesus hat. Er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was will der anders als das, was im Grunde jeder Mensch ersehnt und sich wünscht? Nicht erst, wenn er gestorben ist, er will nicht vergessen werden. Und Jesus sieht ihn an und sagt, heute wirst du mit mir in Gottes Hand, im Paradies sein. Wer glaubt, wer vertraut, bleibt ewig. Glaube ist die einzige Verbindung, die einzig mögliche Verbindung zwischen dir und Gott. Du kannst ihn nicht besitzen, du kannst ihn nicht abheften zu den anderen Versicherungsunterlagen in deinem Ordner, der bei dir zu Hause im Regal. Und darum lädt er dich heute ein, zu glauben. Er lädt dich ein, zu vertrauen, weil er dich in Ewigkeit an seiner Seite wissen will. Will dir Brot des Lebens geben, das wirklich den Lebenshunger stillt, und zwar weit über heute hinaus. Darum ein zweiter Gedanke, Brot des Lebens. Liebe Gemeinde, Brot ist wichtig und das Erbarmen über die Hungernden war Teil der Sendung Jesu. Darum speist er 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen. Und darum wohl ist er in Bethlehem geboren worden, was ja übersetzt nichts anderes heißt als Brothausen. In der Gegenwart des Sohnes Gottes, des Messias, in der Gegenwart Jesu kann und darf es keine Hungernden geben. Und daher ist es nur konsequent, dass sich die Christen von Anfang an konsequent für die Hungernden und Notleidenden eingesetzt haben. Darum ist das Engagement für die dritte Welt, für Humanität und Demokratie und Menschenrechte und Ernährungsprogramme nicht etwas, was zu unserem Auftrag, Gottes Reich zu verkünden, noch nebenbei dazukäme, sondern es ist ein unbedingter Bestandteil unseres Auftrages als Christen in Gottes Welt. Und doch gilt, was Jesus dem Teufel in der Wüste entgegenspricht, als der ihn überreden will, na dann mach doch die Steine zu Brot. So einfach wäre doch das für dich. Da sagt Jesus, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das von Gott kommt. Und um das zu verdeutlichen, spielt Jesus in unserem Text auf diese alte Geschichte an, die damals jeder kannte, die Geschichte mit dem Manna. Gott erzählt, als das Volk Gottes auf der Flucht aus Ägypten hungernd durch die Wüste zieht, geschieht ein Wunder. Um ihre Zelte herum finden sie jeden Morgen etwas Brotähnliches, süße Körner, die Kraft gaben zum Weitergehen und die auch noch schmeckten. Und weil sie es nicht fassen konnten, was sie sahen, konnten sie nur ihre Verwunderung ausdrücken und sagten, was ist das, was auf Hebräisch so ähnlich klingt wie Manna? Jesus macht mit Bezug auf diese Urgeschichte eines deutlich. Du nichts, was du dir selber schaffst oder tust, gibt dir das ewige Leben. Nichts. Kein Brot, das du dir selbst erarbeitest, ist wirklich Brot des Lebens. Denn selbst das Manna gab kein ewiges Leben. Das ist doch ohne jeden Zweifel von Gott selbst gekommen, als ein sichtbares Zeichen der Nähe Gottes. Selbst die, die von diesem Himmelsbrot aßen, sind wieder gestorben. Gestorben? Was ist das für ein Tod, den Jesus meint? Nicht ausschließlich der, bei dem das Herz aufhört zu schlagen. Denn selbst dieses Brot, das von Gott kam, hat es nicht verhindert, dass dieses Volk nach kurzer Zeit wieder gegen Gott wetterte und wieder klagte. Hat es nicht verhindert, dass sie sich einen goldenen Götzen gemacht haben, um ihn statt Gott anzubeten. Selbst das Manna hat es nicht geschafft, die Menschen, die es doch gesehen und gegessen hatten, an ihn, an Gott zu halten. In dem Urteil Jesu ist das der Tod. Leben ohne Gott in der Welt. Ohne Gott sein heißt, das Leben verpassen. Und darum und nur darum geht Gott an das Äußerste. Darum, nicht weil er seinen Sohn leicht hatte entbehren können, gibt er ihn als Brot des Lebens. Darum geht Jesus ans Kreuz, damit wir Menschen es endlich verstehen und begreifen, dass Gott uns sucht, uns liebt bis ans Äußerste und uns zum Glauben, zur Gemeinschaft, zum Vertrauen einlädt. Und darum, weil das Manna, will sagen, also das sichtbare Zeichen oder die sichtbaren Zeichen der Nähe Gottes nicht ausreichten, die Menschen am Leben, also am Glauben zu halten, darum gibt er sich selbst als Brot des Lebens. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das Leben der Welt, das ist Gottes Wille, seine Absicht mit der Welt, mit dir, dass du das Leben findest. Kraft zum Weitergehen, Mut zum Weiterleben, Gelassenheit zum Stehenbleiben. Und ein letzter kurzer Gedanke mit einer Anekdote will ich die mal einleiten. Ein junges Mädchen, habe ich gelesen, bekam zur Konfirmation eine Bibel geschenkt. Ein paar Tage später sitzt sie im Jugendkreis und bittet ihren Pastor, ob er ihr nicht eine Widmung reinschreiben kann. Na, der ist total gerührt und ein bisschen gebauchpinselt und freut sich und nimmt das Buch mit nach Hause und schlägt es auf und findet auf der ersten Seite schon eine Widmung reingeschrieben. Die stammt nämlich von der Patentante des Mädchens, die die Bibel geschenkt hatte. Und die hatte da schon den Konfirmationsspruch reingeschrieben. Und der stammte hier aus unserem Text. Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Der Pfarrer dachte sich, naja, eigentlich ist damit alles gesagt, was willst du da noch dazu schreiben, ja? Größer geht nicht. Aber dann hat er gedacht, das beste Brot nützt nichts, wenn es im Brotkasten liegt. Es muss herausgeholt werden, zubereitet, gegessen, in Ruhe verdaut, auch das ist wichtig, sonst nützt es nichts. Also schrieb er ihr einen Satz unter ihren Konfirmationsspruch vom Brot des Lebens. Dieser Satz lautete, lass es nicht verschimmeln. Und das soll der letzte Punkt sein heute, lass es nicht verschimmeln. Puh, weißt du, mir ist heute nicht so nach Gottesdienst. Kennst du das? So ein Gefühl, Sonntag früh. Ach, mir ist heute nicht so nach Gottesdienst. Nun kann ich eigentlich dazu wenig sagen, weil ich im Gegensatz zu euch nicht die Freiheit habe, einfach nicht zu kommen. Ja, das würde total auffallen. aber im Ernst, natürlich ist es verständlich, wenn jemandem mal nicht nach Gottesdienst oder nach Bibellesen oder nach Jugend oder Kreis oder wo auch immer nach ist. Aber ich will mal fragen, ist das logisch? Ist das konsequent? Martin Luther hat mal geschrieben oder gesagt bei einer Tischrede, heute habe ich unheimlich viel zu tun, darum muss ich umso mehr beten. Ist es nicht gerade dann geboten, Gottes Nähe zu suchen, sein Wort zu lesen und es zu hören, wenn einem nicht danach ist? Wer Kinder hat, die nicht essen wollen, ja, der kennt das. Kind, du musst was essen. Kind, du fällst noch vom Fleisch, du warst gerade krank. Du wirst ganz schwach werden. Na, kennen Sie die Geschichte vom Suppenkasper? Das kennt doch jeder, jedenfalls jeder, der Kinder hat. Nur in Bezug auf das Brot des Lebens scheint uns das irgendwie nicht einzuleuchten. Warum ist das so? Jesus sagt, ich will dein Brot des Lebens sein, jeden Tag. Du brauchst mich wie das Brot an jedem Tag. Damit du nicht vom Fleisch fällst. Damit dir nicht die Kraft ausgeht. Und darum bitte ich dich heute Morgen, halte den Draht zu ihm kurz alle Tage. Höre sein Wort des Lebens. Es genügt nicht zu wissen, wo es liegt oder wo es zu finden ist. Du musst es zu dir nehmen, damit du leben kannst. Und darum lass es nicht verschimmeln. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.